Bei Zart wie Kruppstahl ziehen unsere Freunde Mike und Alex Parallelen zwischen Konzerten und Großraumbüros, erörtern die Gesprächsökonomie von Taxifahrern und berichten von der Leipziger Fußmesse. Apropos Erotik, Alex isst Erdbeeren. Durchweg. Und ab. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 15.
Ist es ein Problem für dich, wenn ich nebenbei meine Erdbeeren esse?
Nee, ist okay. Das sind es denn Einheimische?
Es sind einheimische Erdbeeren hier aus der hallischen Umgebung. Da gibt es bei uns diese Buden, die überall in der Stadt aufgestellt werden. Und da wird dann von diesem Obsthof dann das Zeug vertickt.
Ah, okay. Ja, also habe ich mir neulich auch gedacht. Also eigentlich könnten die stehen ja überall rum, diese Buden, ne? Wenn man die noch so als Corona-Tester ausbilden würde, hätte man, glaube ich, ein ziemlich gutes Setup. So Vitaminversorgung und zum Virus-Controlling.
Erdbeeren gegen Corona in dem Sinne.
Genau.
Was ist so dein Feeling gerade zur Krisensituation?
Zur Corona-Krisensituation, also da ist mein Feeling ehrlich gesagt, also ich komme mir als Künstler gerade vor wie so ein Kindergartenkind, was irgendwie als einziges im Zimmer vergessen wurde und die anderen durften alle schon raus und spielen.
Richtig.
Weißt du? Also so alles geht irgendwie vorwärts, alles wird geöffnet, alles wird erlaubt, nur ja, Kunst und Kultur sind die Dummen, die noch rumstehen müssen und warten. Ne? Also natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, das sehe ich ja auch, weil alles, was man irgendwie über dieses Virus herausbekommt oder was da an Neuigkeiten auftaucht, also dass da viel über Superspreading läuft und solche Sachen, das ist eigentlich spricht immer gegen genau das, was man eigentlich vorhat, wenn man in einer Band spielt, ne? Viele Leute in einen kleinen, verschwitzten Raum zusammenzufärchen und zusammen eine riesengroße Party zu feiern.
Aber das heißt ja auch in einem Großraumbüro eigentlich, oder?
Ja, dass viele Leute in einem engen Raum gefeiert werden, weiß ich nicht, aber es ist ein bisschen populistisch, aber es ist schon was Wahres dran, wenn jemand ein Bild von einem vollbesetzten Flugzeug postet und fragt, was ist da der Unterschied, ob diese Leute eine Stunde im Konzert sitzen oder eine Stunde in diesem Flugzeug. Ne? Also vielleicht die Klimaanlage als Unterschied, aber da gibt es sicherlich auch Clubs, die das auch leisten können.
Na, Neuseeland war ja Corona-frei, bis jetzt britische Touristinnen vorbeikamen und da die Krankheit wieder mit eingeschleppt haben. Also Superspreading hin oder her, ich finde, die Krise ist nicht überwunden. Ich finde, dass die Wahrnehmung der Menschen dort draußen, also ich sehe mittlerweile auch niemanden mehr, der sich wirklich an diese Maskenpflicht hält. Ich komme mir mittlerweile ziemlich dämlich vor. Also beim letzten Mal haben wir so drüber gesprochen, wie es auf dem Dorf ist. Mittlerweile ist es in der Stadt auch so.
Ja.
Und ich warte eigentlich nur drauf, wann man davon sprechen kann, dass die zweite Welle da ist. Also einfach historisch gesehen muss die ja eigentlich kommen.
Wenn man sich diese Grippesachen anschaut, ja, na klar. Also man sieht ja auch, wie ernst nehmend China da gerade reagiert, ne, auf die neuerlichen Fälle. Ja, aber in der Tat, also ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie der Einzige bin, der sich daran noch irgendwie hält. Ne? Also im Kindergarten kommen einem Handwerker ohne Maske entgegen. Die Kinder, die im Kindergarten nicht miteinander spielen dürfen, spielen vor dem Kindergarten miteinander, weil die Eltern sich noch miteinander unterhalten, eng zusammenstehend, ohne eine Maske irgendwie. Einerseits ist daran positiv, dass die Leute sich einfach mental an dieses Virus, an diese Bedrohung gewöhnen.
Das ist jetzt positiv? Ist das positiv? Ich finde nicht, dass das positiv ist.
Also man kann, finde ich schon positiv, weil es dann vielleicht bei einer zweiten Welle nicht leicht zu irgendwelchen Hamsterkäufen kommt oder irgendwie. Ne? Also es hat zumindest eine positive Komponente, wenn die Leute sich daran gewöhnt haben. Ne? Also so, wie sie sich vielleicht an Grippevirus gewöhnen, wenn man es in dem Sinne mal vergleichen will, ne? Auch, auch wenn da sonst ein Vergleich verboten ist. Aber weißt, was ich meine. Aber da steckt natürlich auch eine gewisse Gefahr drin. Klar, da gebe ich dir recht. Aber
also ein gewisses Maß an Respekt.
Es ist einfach ein entspannter, reflektierter Umgang mit der Situation ist halt notwendig. Ne? Und da ist eine gewisse Gewöhnung an den Gedanken der Leute nicht in Panik verfallen
lässt. Da muss ich dir jetzt an der Stelle leider widersprechen, richtig. Weil genau das eben nicht der Fall ist. Die Leute sagen nicht mehr, es ist ja notwendig, sondern es ist egal, scheiß drauf. Das normale Leben geht jetzt weiter. Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Und deswegen wird es jetzt bald wieder rund gehen. Ich sag dir, wie es ist. Das ist das bisschen Respekt und die bis.
Glaube ich, das glaube ich, aber das ist dann schon.
Haben sie nicht mehr. Und
das ist dann schon über dem drüber, was ich meinte. Also ich merke für mich, okay, ich habe mich an diesen Gedanken gewöhnt und ich blende aber irgendwelche Schutzmaßnahmen nicht auszublenden. Ne? Natürlich merkt man da, oh hoppala, jetzt habe ich gerade nicht dran gedacht oder irgendwie. Ne? Aber wer will darüber urteilen, ob das bei den anderen Leuten, über die du dich gerade aufregst, nicht auch einfach nur ein Moment vom hoppala, habe ich gerade nicht dran gedacht ist. Ne? Natürlich gibt es irgendwelche Idioten, die da rumrennen und man sieht, dass das demonstrativ missachtet wird, aber ja, man muss halt irgendwie sehen, dass es nicht so ein ständiges Hoppala also von jedem wird. Ne? Da gebe ich dir dann
ja
wieder recht.
Direkt in der Innenstadt. Das heißt, ich kriege ja ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens mit, ob das nun Restaurants sind, ob das nun Einkäufe sind, ob das öffentliche Verkehrsmittel sind. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal in Situationen erlebt, wo ich Leute zusammengeschissen habe, die einfach ihre Maske innerhalb von geschlossenen Räumen nicht aufhaben, so irgendwie bei der Post beispielsweise. Ich akzeptiere das auch nicht. Wenn ich da reinkomme, haben die ihre scheiß Masken zu tragen. Und da ist mir auch egal, ob das ein älterer Mann ist oder eine ältere Frau oder wer auch immer, da weise ich sie darauf hin, bitte setzen Sie Ihre Maske auf. Es muss irgendwo, ist halt in jedem Bereich sieht man, dass die unterschiedlichsten Altersgruppen aufhören, sich da dran zu halten. Und ich halte es auch für demonstrativ nicht dran halten, wenn du eine Maske aufhast an deinem Kinn und trotzdem da drin stehst und sie nicht trägst. Das ist für mich auch eine Art von demonstrativer Ablehnung dessen. Oder wenn du in ein Geschäft gehst und die Leute zu dir sagen, ach komm, lassen Sie die Maske ab. Das kann nicht wahr sein. Oder du im Taxi sitzt und der Taxifahrer zu dir sagt, du brauchst deine Maske nicht. Ein Taxifahrer.
Ja gut, also ich habe jetzt, ich weiß, ich will jetzt nicht irgendwie über Taxifahrer herziehen, aber ich glaube, ich bin in den letzten 3 Monaten nicht mit einem Taxifahrer gefahren, ohne irgendwelche kruden, verschwurbelten Verschwörungstheorien über das Coronavirus zu hören. Ich weiß nicht, ob das eine Berufsgruppe ist, die da besonders empfänglich dafür ist. Oder die besonders toll Bescheid wissen oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am reflektiertesten waren da immer Taxifahrer, die eher einen Migrationshintergrund hatten. Ne? Die haben ganz normal mit mir geredet und haben da nichts weiter gesagt, aber so diese abgebrochenen Germanistik-Studenten. oder Philosophie-Studenten, die vor 40 Jahren irgendwann mal angefangen haben, Kunst zu studieren und das nicht weitergemacht haben und jetzt immer noch Taxi fahren, was ja aller Ehren wert ist. Die haben mich aber so komplett zugeschwurbelt. Keine Ahnung, warum.
Der eine, ja, ein Kollege von mir hat mal den und den Politiker gefahren und der hat dann mal das und das gesagt. Das ist dann, glaube ich, so ein Narrativ, das sich da durchzieht. Also, also tatsächlich, ohne jetzt an meiner Stelle diese Gilde da zu diskreditieren, auch mir ist es schon öfter aufgefallen, dass Verschwörungstheorien oder Nicht-Mainstream-Meinungen unter Taxifahrern sehr verbreitet sind.
Ja. Übrigens auch unter Tourbusfahrern habe ich auch schon mitbekommen. Ich weiß nicht warum, aber das war so. Also ich habe schon einige Chemtrail-Vorträge von unseren Tourbusfahrern bekommen. Also super, super coole, verlässliche Leute. Aber in der Beziehung war das auch auffällig. Keine Ahnung warum. Natürlich nicht jeder, aber tritt irgendwie gehäuft auf. Also kam mir bei mir häufiger vor als jetzt bei dem lokalen Klempner.
Kann ja aber auch daran liegen, dass du mit Taxifahren oder Tourbusfahren einfach viel intensiver dich unterhältst.
Also mit Tourbusfahrern, da lasse ich das gelten, aber gut, mit Taxifahrern, ja, hallo, woher kommst du? Ja, alles gut. Ach, übrigens, der Drosten, ne, der ist ja komplett von der Pharma-Mafia geschmiert. So nach dem Motto, weil ich habe oft auch wegen des schlechten Wetters kurze Taxifahrten gehabt. Und da haben die ja nicht so viel Zeit, das an Mann zu bringen. Ne?
Naja, gut, aber wenn die quasi schon in diesem Gesprächsverlauf geskillt sind und sozusagen auch den maximalen Effekt erreichen wollen und den maximalen Mehrwert für sich aus dem Gespräch holen wollen, dann droppen die halt dann so eine krasse These, mit der du dich dann die nächsten 2 Minuten auseinandersetzen kannst, bevor du wieder aussteigst. Vielleicht haben die auch so ihre eigenen Mechanismen und ihre eigenen Strategien, wie das so Influencer im Internet haben, ihr Publikum möglichst effektiv zu erreichen. Übrigens finde ich das jetzt eine total bescheuerte, aber passende Hinleitung zu einem Thema, mit dem ich eigentlich mal euch als unsere Zuschauer herzlich willkommen an dieser Stelle erstmal in diesem Podcast.
Die Zuschauer im Podcast.
Hallo. Zuhörer, ach Mann, schon wieder verkackt. Ich hätte es jetzt auf die frühe Stunde geschoben, aber es ist ja nicht früh.
Schneiden wir nicht raus, nee, lassen wir zur Strafe.
Danke. Das ist die Strafe dafür, dass ich den letzten Podcast nicht mit aufgenommen habe. Oder zumindest mein...
Da war der Hammer.
Zumindest mein Rechner einfach voll war, mir das auch nicht gesagt hat und dann einfach die Hälfte nicht mit aufgezeichnet hat. Ja, das ist die verdiente Strafe für mich. Ja, aber tatsächlich haben wir ja schon eine halbe Stunde gelabert, aber da hat der Mike noch nicht auf Play gedrückt, gerade eben, und das war eigentlich auch schon ziemlich gut. Also dahingehend, wir sind beide...
Rein informell.
Wir sind
Infos.
Beide völlig kacke. Möchte ich an der Stelle sagen. Ja, also ja. Wir nehmen uns da beide ja. nichts. Falls ihr jetzt denkt.
Ja, also seitdem Markus dann nicht mehr.
Ja, eben.
Nicht ja, mehr die Aufnahmehierarchie.
Ich frage mich, ob wir auch jemals den Markus wiedersehen werden. Ich habe so das Gefühl, ich weiß auch gar nicht, ob ihr da draußen den Markus überhaupt noch kennt. Das war ja eigentlich gedacht, dass das unser.
Er ist in ein, zwei E-Mails, in ein, zwei Hörerzuschriften ist er in der Tat erwähnt worden, ja.
Kam denn da was Neues, ehe wir jetzt die Herleitung zum neuen Thema nehmen?
Ich kann ja nebenbei mal ins Postfach gucken, ob da irgendwie was kam, aber als ich das letzte Mal aufgerufen habe, dass uns jemand schreiben könnte, den Teil des Podcasts hattest du ja nicht mit.
Ach so, verdammt. Also tatsächlich wollen wir in jedem Podcast eure Mails vorlesen, aber irgendwas passiert immer mit der Aufnahme. Also es ist wie so ein Fluch, immer wenn wir auf euch eingehen wollen, stürzt da irgendwas ab oder wird nicht gespeichert oder, ne, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Nee, also während Mike da jetzt tatsächlich mal reinschaut, möchte ich mal das eigentliche Thema des heutigen Tags anmoderieren. Wir wollen uns heute mal über das Berühmtwerden unterhalten, ja, also wie wird man eigentlich berühmt, was heißt berühmt sein? Und was bringt es für Vor- und Nachteile mit sich? Und wie kann auch jeder einzelne von euch ein Star werden? Ja, kauft auf jeden Fall jetzt im Anschluss unseren Ratgeber. Reich werden in 2 Schritten. Erster Schritt, kauft euch ein Buch von uns. Zweiter Schritt, schaut uns dabei zu, wie wir reich geworden sind.
Genau, und da wir so reich sind, haben wir das auch nicht nötig, irgendwelche Ratgeber bei irgendwelchen beschissenen Halbweltverlagen zu veröffentlichen. Das finde ich immer am allerbesten, ne? Dass irgendwelche Leute, die ihr Wissen darüber, wie man reich wird, kostenpflichtig teilen wollen.
Also prinzipiell ist es halt die Frage, warum möchte dir jemand das Geheimnis des Reichwerdens mitteilen? Punkt 1, wenn jeder reich werden könnte, wäre niemand mehr reich. Punkt 2, wenn er so reich wäre, könnte er sich mit sinnvolleren Dingen beschäftigen. Also
ganz genau, ja, das verstehe ich da eben immer nicht.
Und Punkt 3, hast du gerade gesagt, wenn er denn wirklich so reich wäre und das mit euch teilen wollte, würde er kein Geld verlangen müssen. Also wenn da wirklich eine positive Absicht dahinter wäre, würde er es euch einfach erzählen.
Ja, absolut. Ja. Absolut, da sind wir mal einer Meinung.
Tipptopp. Das liegt auch nur daran, dass wir beide reich und berühmt sind und uns deswegen keine Gedanken mehr machen müssen. Ne? Das ist der Grund. Mike, sag mal, wie bist denn du berühmt geworden?
Also jetzt mal ganz im Ernst. Also wir diskutieren das ja hier auf einem Level, wo man jetzt nicht von berühmt reden kann. Ne? Also ich glaube, Bin ich eher berüchtigt als berühmt, keine Ahnung.
Das ist ja Frage Nummer eins. Was bedeutet das denn eigentlich?
Wir diskutieren ja hier nicht auf einem A- oder B-Promi-Level.
Was bedeutet denn berühmt sein überhaupt? Also wenn ich erwische mich auch immer an dem Punkt, dass ich mir meine Videostatistiken angucke und so denke, jo, ach ja, lief ja jetzt doch nicht so toll, 30.000, 40.000 Aufrufe, das enttäuscht mich jetzt irgendwie. Auf der anderen Seite, es sind fucking 30.000, 40.000 Aufrufe für euch, ein Bullshit, den ich in die Kamera laber. Ne? Und an dem Punkt, wo ich bin, war ich vor, sag mal, 5 Jahren, also hätte ich nie dran geglaubt, an dem Punkt zu sein und hätte das als den übelst krassen Status anerkannt. So. Und jetzt bin ich an dem Punkt und denke mir so, es ist halt nichts. Und das ist halt so eine Frage der Perspektive. Wenn ich auf einem Festival bin, da kommen gestandene Männer zu mir und zittern, während sie mich fragen, ob sie ein Bild mit mir machen können. Und ich stehe halt nur da und habe halt keinen Plan, wie ich auf sowas reagieren muss, weil da ist so eine krass emotionale Reaktion da drauf, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Und das ist halt so diese Perspektive.
Ja gut, also
so, ne?
Vielleicht kannst du dich an dem Abend im F-Haus dran erinnern. Als wir beide rumstanden, das war ja fast so ein kleiner Wettbewerb, wer wird mehr angequatscht, fand ich an dem Abend irgendwie, man hat ja auch immer irgendwie so das Gefühl, es getrauen sich auch nicht alle Leute irgendwie mal rumzukommen und mal irgendwie zu reden oder irgendwie so, aber wenn dann mal das Eis gebrochen ist und die merken, oh ja, derjenige ist da in Quatschlaune, kann ich auch mal hingehen und ein Foto machen, dann wird es dann auch immer mehr.
Das stimmt, ich kriege auch ab und zu mal so Nachrichten und so von wegen, sag mal, warst du das gerade in dem und dem Café oder so? Und denkst dir so, okay, ich habe gesehen, dass du mich die ganze Zeit angeguckt hast. Hab ich dich verbellt oder so? Du hättest doch was sagen können. Das verstehe ich an der Stelle auch nicht immer. Also was ich eigentlich mit dem Beispiel nur ausdrücken wollte, wer jetzt berühmt ist, ob Pedro Lombardi berühmter ist als ihr, obwohl ihr Pedro Lombardi im Chart-Dings-Wettrennen besiegt habt, das ist halt immer die Frage der Perspektive. Klar, Pietro Lombardi ist im Fernsehen und hat 1 Million Instagram-Abonnenten. Aber ihr habt ihn trotzdem besiegt, weil ihr eine Fanbase habt, die viel, viel enger mit euch zusammensteht und für die ihr scheinbar viel mehr bedeutet als Pietro Lombardi für seine Fans. Keine Ahnung. Und die Frage, also es ist halt einfach so eine grundlegende Frage, was ist berühmt? Und ist berühmt zu sein immer was Negatives? Weil immer, wenn ich das so dir gegenüber erwähne, zuckst du so ein bisschen zurück, weil dir das irgendwie unangenehm ist. Und ich will halt einfach nur rausfinden, was da dahinter steckt.
Ja, weil, also das
du
ist,
hast,
also
du hast ist halt, also meines Erachtens, also meine Position noch, um das hier noch abzuschließen, meine Position ist folgende. Du bist halt ein Künstler, du hast ein Produkt, du hast etwas, was du den Leuten gibst und was Menschen etwas bringt irgendwo. Ne? Also sei das nun eine intellektuelle Dienstleistung in Form der Texte oder sei das eine emotionale Dienstleistung in Form des Community-Aspekts, in Form der Musik. Und ich bin da ja an einem anderen Punkt, ich habe ja keine Kunst, die ich irgendjemandem gebe. Ich unterhalte ja irgendwo nur und verarbeite, was andere produzieren. Also ich würde an dieser Stelle, egal wie viel Reichweite das jetzt ist dadurch, würde ich jetzt das nicht als Berühmtheit bezeichnen, weil ich finde, dazu braucht es halt irgendwie ein Werk. In dem Sinne. Und das unterscheidet uns meines Erachtens halt stark, dass ihr ein Werk habt und deswegen auch als berühmt durchgeht.
Ja, also dieses Wort berühmt, also mit dem Wort hab ich ein Problem, weil irgendwie das ist zu hochtrabend. Und dann musst du auch immer noch sehen, so dieses Zurückzucken, ich glaube, das nimmst du schon richtig wahr. Also da das muss ich zugeben, aber das hat eben auch damit was zu tun, weil mir das auch oft vorkommt, als ob ich mich ein bisschen mit fremden Federn da auch schmücke, ne? Weil ich bin ja schon eines der Aushängeschilder von HSB, ne? Ich gebe die meisten Interviews und so weiter, aber es ist ja trotzdem eine Band, an der noch komplett andere Leute beteiligt sind und die ich überhaupt nicht als in der Lage bin, als Alleinprodukt zu reproduzieren. Klar, ich schreibe die Texte oder irgendwie, aber ich war nie im Leben in der Lage, die Texte so zu interpretieren, wie unser Sänger. Ne? Vielleicht habe ich auch eine Idee für ein Drumbeat oder irgendwas, aber ich wäre nie in der Lage, das so zu spielen wie unser Drummer und so weiter. Also es ist ja so eine
Teil des Kollektivs, klar, aber das Kollektiv an sich ist doch berühmt, oder?
Ja, also wenn man das in den Metal-Kategorien sieht, sicherlich berühmt, aber weil du das jetzt mit Lombardi wieder, der wird bis an sein Lebensende mal als Vergleichspunkt zu uns jetzt herhalten Pech gehabt, müssen,
nicht wahr?
Der ist natürlich nach objektiven Maßstaben viel, viel, viel berühmter. Was da eben passiert ist, das war, ich weiß nicht, wenn man es militärisch sehen will oder so, war das einfach die Verteidigung einer Landenge mit viel, viel geringeren Ressourcen und Mannschaftsstärken und trotzdem ist die Schlacht siegreich gestaltet worden. Ne? Also wie die Einkesselung einer großen Armee, die da ihre Kräfte nicht zur Wirkung bringen kann, weil sie viel weniger Angriffsfläche hat, oder eben die Verteidigung einer Landenge, ne? Wie bei 300 oder irgendwie sowas. Also da, so kann man das vielleicht bildlich irgendwie darstellen. Ne? Also das, das ist da passiert, aber dass da die Kräfteverhältnisse, die sind da absolut klar geregelt. Ne? Also Lombardi ist ein absoluter Top-Promi, wenn du dir seine Drehzahlen anschaust in sozialen Medien und so weiter. Und das hat dann natürlich unsere Wirkung auf die Öffentlichkeit auch noch mit katalysiert. Ne? Natürlich, also wir sind da in diesem Sog eben mitgefahren. Und das ist ja auch eine der ungeschriebenen Regeln bei einem Online-Beef, dass du als bekannterer Künstler nie im Leben dem weniger Bekannten, wenn du mit dem Beef hast, diese auch nur den Namen erwähnen darfst oder dem diese Öffentlichkeit geben kann, weil dir wird das nur schaden und dem wird das nur nützen. Ne? Also eben weil diese Unterschiedlichkeit der Kräfteverhältnisse.
Klar, auf jeden Fall ist das hier keine große Landschlacht, sondern eher so eine Schlacht von Agincourt. Nichtsdestotrotz habt ihr die Möglichkeit gehabt, diese Landenge zu verteidigen oder eben die erhöhte Position oder wie auch immer. Ne? Diese strategische Position zu halten. Und ich komme nochmal auf die Frage zurück, ab wann ist man berühmt? Ist man berühmt, sobald man im Fernsehen ist, sobald Artikel über einen geschrieben werden, sobald man Platz 1 in den Charts hat, sobald man 1000 Zuschauer hat, sobald man 100.000 Zuschauer hat? Was ist dieses Wesen der Berühmtheit?
Ja, ich würde mich am allerersten da etymologisch robben, berühmt, berühmen. Das heißt ja, dass andere Leute dir Ruhm zusprechen. Also, ne? musst du objektiv schon mal was erreicht haben in den Augen.
Mit Poster in meinem Jugendzimmer, ich habe Shirts von euch und so geht es zigtausend Menschen dort draußen meines Alters und anderer Alterskategorien. Ich würde schon sagen, dass man das Rühmen nennen kann, oder?
Okay, klar, aber was ich damit sagen will.
Jetzt komme ich nämlich mal mit, wenn du jetzt hier mit Wortbedeutung anfängst, vielleicht siehst du das Wort dann nochmal anders. Im Duden steht es nämlich so: wegen besonderer Leistung oder Qualität weithin bekannt.
Genau, und ich denke, was die meisten Leute, also das, was uns wieder auch auf den gleichen Nenner ziehen würde, ist eher das Bekanntsein. Ne? Ich glaube, das ist landläufig, was die meisten Leute als Synonym von Berühmtheit sehen. Du hast diesen Unterschied aufgemacht. Ne? Warum man bekannt ist, das ist ein Unterschied zwischen Bekanntsein und Berühmtsein. Aber die meisten Leute nehmen doch berühmt als Synonym für Bekanntsein. Oder liege ich da irgendwie falsch?
Für mich in der Kommunikation ist es immer so, dass Bekanntsein die geringere Stufe von Berühmtsein ist. Bekannt ist man, wenn man ein Publikum hat. Berühmt ist man, wenn auch das Publikum anderer dich kennt. Weißt du? Und deswegen würde ich euch definitiv als berühmt bezeichnen, weil ja auch Fans anderer Bands ganz genau wissen, wer ihr seid und ihr jetzt nicht auf irgendeiner Bühne spielt, sondern auf der Mainstage zum Headliner-Slot. Das ist der Unterschied. Mhm. Also ich finde, das ist halt, es ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja ganz im Gegenteil.
Nein,
das ist ja
so eine Legacy,
die man für sich irgendwie erreicht hat. Und
aber trotzdem denk ich immer, dass dieses Label mit jemand ist berühmt oder so, steht nicht demjenigen selber zu, das zu beurteilen. Also das ist immer das, wovor ich zurückzucke. Deshalb habe ich auch diesen Effekt, wenn du mich fragst, denkst du, dass du berühmt bist oder mir sagst, jemand der und der ist berühmt oder so, wird derjenige, wenn er, weiß ich nicht, normale, sympathische Charakterzüge hat, als unangenehm empfinden.
Du blockst jetzt nur ab, dass ich gerade sagen wollte, dass Pietro Lombardi mit Sicherheit sagen wird, dass er berühmt ist.
Das glaube ich, weiß ich noch nicht mal. Also doch, wahrscheinlich würde er das sagen, wenn die Kamera läuft. Wenn die Kamera nicht läuft, würde er das nicht sagen.
Meinst
also
du?
Der ist so ein Vollprofi, der weiß, welche Rolle von den Leuten erwartet wird und wird dann auch dementsprechend reagieren und füllt da auch seine Rolle aus. Aber so ganz, ganz privat als einfach, also ohne dass ich den jetzt hier überhaupt irgendwie in Tiefe kenne oder so, aber ich würde es eher so einschätzen, ganz privat für sich allein wäre das auch ein bisschen unangenehm. Und ich glaube, bei ihm ist es auch auf einem Level, wo es in ganz vielen Fällen auch schon nervt und unangenehm ist.
Ne? Gibt es denn Fälle bei dir, sei mal, wo du sagst, dass es unangenehm ist, die Aufmerksamkeit?
Also das hat es eigentlich noch nie gegeben. Nee, also wenn mich Leute irgendwo anquatschen oder irgendwie, das ist sind in allermeisten Fällen wirklich immer total sympathische Leute, von denen man auch was lernen kann. Ich frage am zuallererst eigentlich immer, wo kommst du denn her irgendwie? Das interessiert mich immer am meisten und was derjenige macht. Und ganz oft entwickelt sich das dann eigentlich auch zu einem Gespräch, wo ich viel mehr von demjenigen erfahre als der von mir. Aber es ist ja auch ganz oft so eine, das ist vielleicht bei jemandem wie mir noch nicht ganz so, aber viele Kumpels, die viel, viel bekannter sind als ich, erzählen mir das auch oft. Also es steht halt freudestrahlend jemand vor einem, der das Gefühl hat, fast das halbe Leben dich zu kennen und du guckst einfach nur ein komplett fremdes Gesicht. Ne? Und das ist so eine Asymmetrie, die da erstmal überwunden werden muss. Ne? Dadurch endet das ganz oft, wenn der in Anführungsstrichen Promi wirklich an seinem Gesprächspartner interessiert ist, dass das eigentlich eher ein Ausfragen von dem Promi an demjenigen, der sich unterhalten wollte, ist. Also das habe ich schon ganz oft statt
ganz
oft
genauso, ganz genauso ist es. Und mir ist es halt auch.
Also musst du ja auch, um einfach ein offenes, ehrliches Gespräch führen zu können, musst du ja auch erstmal diese Gleichheit herstellen.
Ich hab manchmal so das.
Das ist dem, der dich fragt, gar nicht
bewusst. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass ja auch keiner in dem Moment damit rechnet, dass er das Gespräch, also dass man tatsächlich ein Gespräch mit ihm, mit der Person führen möchte. Und dann auch völlig perplex ist. Also es ist, ich hatte das jetzt oft schon so, dass dann irgend so ein Gespräch gar nicht stattfindet, weil die Person dann in dem Moment gar nicht realisiert, dass sie jetzt antworten kann soll, dass sie jetzt wirklich Teil eines Gesprächs sein soll. Das finde ich tatsächlich schade, weil da dann irgendwie, weiß ich nicht, da hat man irgendwie in der ganzen Art und Weise, wie man sich vielleicht präsentiert hat, mal was falsch gemacht. Habe ich, also so, das bilde ich mir dann so ein, weil ich ja doch schon versuche, den Leuten klarzumachen, dass ich mich schon freue, wenn sie mit mir sprechen und dass ich da schon offen gegenüber bin. Und irgendwann hörst du dann mal aus irgendeiner Ecke oder liest es mal so in einem Forum quer, was man doch für ein arrogantes Arschloch ist, weil man mal irgendjemanden nicht gehört hat, der nach einem gerufen hat aus irgendeiner Ecke und da nicht reagiert hat oder so. Und sowas macht dann die Runde und dann denke ich mir, okay, du hast dich in den letzten Jahren mit so vielen Menschen unterhalten und wirklich interessiert und lange unterhalten und dann ist es mal irgendeiner gewesen, dem da ein Furz quer saß und das macht dann die Runde. Das ist
ja schon, natürlich, klar, das ist ja auch so ein Stück weit eine Erwartungshaltung, die da viel, viel, also was weiß ich, die Meldung, der und derjenige ist ein total cooler Typ oder irgendwas,
interessiert
das
wird okay, ne?
nickend quittiert, aber ist jetzt nicht besonders interessant, aber wenn es jetzt irgendeine Arschloch-Story von dem und dem gibt, den man aus der Entfernung vielleicht sowieso als polarisierend empfindet, irgendwie dann dann ist das schon, fällt das auf fruchtbareren Boden. Also das denke ich auch. Aber also ich kann nur jedem sagen, auch ganz oft hat mir geht das ja auch so, wenn ich irgendwo jemanden sehe, Mensch, den kennst du doch, wer ist das denn? Oder bist du nicht sicher, ob das derjenige ist, für den du ihn hältst oder so, bekommt man ja auch ganz oft mit, dass die Leute sich da gar nicht getrauen, jemanden anzuquatschen. Also ich kann da nur sagen, einfach anquatschen, wenn es derjenige nicht ist, hat man vielleicht trotzdem irgendeinen interessanten Menschen angequatscht, ne? Also,
ja, aber da muss man halt auch fragen, wie oft wird so eine Person angequatscht? Ich habe zum Beispiel mal Otto in einer Bar gesehen. Und dachte mir auch erst so, krass, jetzt irgendwie mal ein kurzes Gespräch mit Otto führen, das wäre total was. Aber ich denke mal, Otto ist ein Mensch, der nirgends hingehen kann, ohne dass er permanent von allen erkannt wird. Ja, und da will ich es auch echt niemanden antun, da irgendwie.
Also das ist, ja, das denke ich, ist eine Sache, da muss auch jeder den gesunden Menschenverstand für sich irgendwie spielen lassen. Ne? Also wenn ich jetzt Otto in irgendeinem Restaurant sehe, da mit seiner Familie oder mit Freunden essen oder irgendwas, muss man den nicht anquatschen. Ne? Wenn ich zu einer Otto-Live-Show gehe, und der läuft da irgendwie am Merchandise-Stand lang oder so, dann ist dem völlig bewusst, dass er sich da in seine Fan-Umgebung geht und da darf er auch angequatscht werden. Und das ist auch völlig okay. Also muss man einfach nur mal nachdenken und ein bisschen, was immer weniger wird, aber einfach mal Empathie an Tag legen und sich da in denjenigen reinversetzen. Und dann wird man eigentlich schon immer die richtige Entscheidung
treffen. So, lass uns mal aktiv hier vorankommen mit dem Thema, nicht, dass wir uns zu sehr jetzt verlieren. Lass uns doch mal auch für unsere späteren Gespräche vielleicht eine Definition des Wortes berühmt finden, dass wir da auf derselben Ebene sind und auch vorankommen. Also ich würde jetzt einfach sagen, berühmt zu sein ist eine Stufe über bekannt sein und das bedeutet einfach, dass man aus verschiedenen Lagern auf der Straße erkannt werden kann. Also dass man nicht nur in seiner eigenen Fanbase bekannt ist, sondern auch das Wort, das von dir kündet, ferner getragen wurde. Also, dass die Bedeutsamkeit also, irgendwo schon sich ein bisschen verbreitert hat.
Also ich sehe Berühmtsein eher als eine spezielle Form von Bekanntsein, ohne dass das was über das Level aussagt. Also das ist, es gibt Massenmörder, die kann man sicherlich nicht im Wortsinn als berühmt bezeichnen, die sind dann vielleicht eher berüchtigt oder irgendwas, aber ist auch bekannt. Und es gibt sicher Leute, die sind viel, viel bekannter als jemand Berühmtes. Ja? Also sehe ich auch so. Also ich denke, berühmt sein ist eine bestimmte Form von bekannt sein. Und das spiegelt auch dieser Duden-Eintrag wieder, den du da gerade vorgelesen hast, denke ich. Dass man bekannt für eine bestimmte anerkannte Leistung ist. Das ist für mich berühmt sein, aber sagt nichts darüber aus, ob jemand nicht, der nicht berühmt ist, vielleicht bekannter ist als jemand Berühmtes. So würde ich es für mich definieren.
Naja, also ich persönlich würde jetzt sagen, dass es eine Mischung aus, also ich habe jetzt nochmal zu den Synonymen geschaut, dass es vielleicht eine Verbindung von bekannt und anerkannt ist. Also dass es nicht so dieses ist, dass man sich in die Öffentlichkeit stellt und sagt, yo, ich bin's jetzt, weil ich habe hier ein bisschen Reichweite und so weiter und so fort, sondern dass es auch von der Mehrheit akzeptiert wird, dass das gesagt wird. Ne? Also, dass es wirklich eine Kapazität ist in diesem Bereich, sage ich jetzt mal.
Also, vielleicht kann man es ja etwas populistischer so ausdrücken, A-Promis sind berühmt und B-Promis sind bekannt. Also, weil B-Promis ist ja ganz oft, das ist irgendwie jemand, da weißt du, dass der, oder C-Promis oder irgendwie sowas, da fragt man sich, was hat der eigentlich gemacht?
Ja, bei C-Promis. Bei B-Promis ist es halt immer, also ich glaube, das ist nochmal so diese Glücksfrage, ob du A- oder B-Promi bist. B-Promis gibt es ja nun deutlich mehr, die einfach nie den richtig geilen Deal hatten oder nie in dem richtig bekannten Film drin waren. Beispielsweise ist Nicolas Cage jetzt ein A- oder ein B-Promi. Jeder kennt ihn, aber er hat fast nie was wirklich Erfolgreiches gemacht.
Das kommt drauf an. Also ich denke, bei einer Veranstaltung in Deutschland wäre das sicherlich ein A-Promi, bei einer Veranstaltung in Hollywood bin ich mir nicht sicher. Ne? Ja, natürlich, klar. Also das kommt dann natürlich auch immer auf das Umfeld an. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt auch so eine Kategorie von Promis, die sind in irgendwelchen Rateshows und in irgendwelchen Vorabendshows.
Ja, und
man kennt die
anderen
eigentlich nur aus solchen Shows. Man kennt die nur, weil einem permanent gesagt wird oder suggeriert wird, die sind irgendwie bekannt. Aber man weiß gar nicht mehr, wofür. Ja,
genau, ganz genau. So, ja. So dieses typische Daniela Katzenberger-Ding.
Ja, also bei, was weiß ich, wenn Mario Adorf irgendwo ist oder so, da frage ich mich nicht, warum ist der jetzt
berühmt? Ist er nicht tot?
Oder irgendwie so. Ne? Mario Adorf? Weiß ich nicht, nee, der lebt noch, soweit ich weiß, oder?
Ich dachte, mal. Der wäre tot. Ey, wir machen jetzt mal nebenbei den Faktencheck.
Dem habe ich mal fertig gebracht, dem bei der Leipziger Fußmesse auf den Fuß zu treten, aus Versehen, obwohl er zwei Bodyguards dabei
der
hatte.
Der lebt tatsächlich noch, der ist 89.
Na, ganz, also einer der größten deutschen Schauspieler
auf jeden Fall. Ach, Maximilian Schell ist tot. Die habe ich.
Oh ja, aber
ja,
schon
ja,
länger,
ich weiß, die habe ich immer verwechselt irgendwie, weil die sind sehr ähnliches.
Ja, gut, Maximilian Schell, sein Stern stand kurze Zeit viel, viel höher als der von Mario Adorf, aber ist dann auch schnell wieder gesunken. Ne?
Für was war Maximilian Schell besonders berühmt?
Ja, da hat er nicht in ein, zwei legendären Hollywood-Filmen auch mitgespielt irgendwie. Oder zumindest in sehr bekannten Filmen.
In einigen tatsächlich, das stimmt.
Naja.
Die hat, klar, ne, von Sachen wie Peter der Große und Stalin und solches und die Bibel, Abraham, ne, zu Rosamunde Pilcher und die Alpenklinik.
Tja, naja. Von berühmt zu bekannt nach deiner Definition.
Ich kenne den tatsächlich damals von Terra X. Daher
als Sprecher
genau, und als Moderator sozusagen. Ah, okay. Auch von Imperium, solchen Geschichtsdokumentationen, Sachen. Ja. Mhm. Nee, aber jetzt mal die Frage, wenn wir jetzt für uns irgendwie berühmt so ein bisschen eingezirkelt haben, wie wird eine Person berühmt? Also wie kommt man als 0815 normalsterblicher Mensch in eine Situation, in der Menschen darüber nachdenken, ist der jetzt bekannt oder ist der jetzt berühmt? Also, dass wir jetzt beide da sitzen und streiten, ist er jetzt berühmt oder ist er nicht berühmt?
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das, also eigentlich hätte das von mir ausgehen müssen, weil ich bin ja eigentlich als Juristen zwanghafter Wortklauber oder irgendwie.
Aber ich bin auch Deutschlehrer.
Ich habe mir da bis auf deine Anregung eben noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, was da der Unterschied sein soll. Also habe ich noch nie das Bedürfnis für mich gehabt, das irgendwie herzuleiten.
Es geht doch jetzt nicht um Semantik. Niemand will jetzt hier sich über uns mit uns über Semantik unterhalten. Es geht jetzt einfach und allein um die Tatsache, um die Frage, wie wird man berühmt? Jetzt lassen wir mal diese dumme Wortklauberei weg und fragen uns, wie jemand so bekannt ist, dass man sagen kann, meine Güte, das ist aber ein dicker Fisch im Teich.
Ja, also da gibt es ganz verschiedene Kategorien, also für mich. Ne? Also Leute, wo ich Bands und so weiter dazu zählen würde, die in ihrer Subkultur bekannt sind, und Leute, die so riesen bekannt sind, dass sie jeder irgendwie kennt. Ne? Also das habe ich auch immer, wenn dich jemand fragt, wie heißt deine Band, was macht denn ihr für Musik? Ich habe gehört, du spielst in einer Band, und derjenige, der hat in seinem Leben noch nie irgendwie was mit Heavy Metal zu tun gehabt oder irgendwie so, ne? Dann sagst du immer, naja, das klingt wie die und die Band. Nee, kenne ich nicht. Klingt wie In Flames. Nee, habe ich noch nie gehört. Kennst du, was weiß ich, Metallica? Oh, da habe ich schon mal einen Song im Radio gehört, oder Rammstein. Das ist dann so, sind so die Bands, die dann schon mal jemand gehört hat, wo er sich wenigstens vorstellen kann, was für Instrumente wir verwenden.
Mhm. Ne? Ich kenne diese Situation so 100%, weil wenn du irgendjemanden...
Also du machst diesen Nenner immer größer oder kleiner, je nachdem wie du willst, bis dann jemand, alles klar, kenne ich.
Ja, ich erkläre den Leuten auch immer, dass ich irgendwas mit Rockmusik mache auf YouTube, dass da Reportagen über Festivals, kennst du, ne? Und dann alles, was so mit dem Rock- und Metal-Thema, hä, Metal was, so in dem Bereich zu tun hat. Das finden sie immer ganz cool.
Ja, und das ist auch ganz oft so, ach, kennst du, spielt ihr da so auch auf Festival, seid ihr so richtig bekannt oder irgendwie so, was für Festivals spielt ihr da so, ne? Und dann klickst du dich so durch, bis du dann irgendwann sagst, aber Wacken kennst du, oder? Ah ja, das habe ich schon mal in der Tagesschau gesehen. Ja, ja, da spielen wir auch, ne? So ungefähr, das sind dann immer so die letzten Eckpfeiler, wo man denjenigen so zumindest in die Himmelsrichtung rücken kann. Und diese Eckpfeiler, die definieren für mich wirkliche Berühmtheit und Bekanntheit, weil sie eben über Genregrenzen und Subkulturen hinaus quasi diese Kanonbildung. Ne?
Aha.
Woran wird sich jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, trotzdem daran erinnern können? Ne? Zum Beispiel ein Kanon der römischen Kaiser. Kennt jeder Julius Caesar von Augustus oder Octavian, wie man nennen will, haben auch schon welche was gehört. Ob sie Vespasian kennen mit seinem Geld stinkt nicht oder Nero, wird dann schon schwieriger und dann wird es immer spezieller. Ne? Aber da gibt es welche, die kennt jeder und welche, die kennt nicht jeder. Und genauso ist das, glaube ich, in jedem Sachgebiet. Ne? Ob es deutsche Literatur ist, wo es ja vielleicht sogar einen Kanon gibt, ob es Heavy Metal an sich ist, ob es Death Metal ist, ne, ob es, was weiß ich, es kennt bestimmt jemand, der Power Metal und Speed Metal Fan ist, einen bestimmten Kanon von Death Metal Bands wie Morbid Angel, Death Deicide oder irgendwie sowas, aber deshalb muss der nicht Decapitated oder Vader kennen.
Also gibt es sozusagen
sowas,
einen,
ne,
Kanon, der einem anderen Kanon übergeordnet ist. Also ist das sozusagen wie wenn du in eine so eine Kladde reingreifst und dann wieder unterschiedlich abgeheftete Teilabschnitte sind.
Ganz genau, also wie in einem Museum, wo du an eine Vitrine gehst, kannst dir das obere Ausstellungsstück angucken und entweder du gehst weiter oder machst die Schubladen auf, die da unten drunter noch sind. Ne? Also wenn man es jetzt modern museumspädagogisch auffassen würde. Also das... Und dieses richtig bekannt, richtig berühmt sein, das ist für mich diese oberste Schicht. Also was im, ja, wie will man sagen, im Allgemeinwissen angekommen ist. Ne? Wenn man das irgendwie definieren kann, ein Allgemeinwissen, was da angekommen ist, das ist für mich richtig berühmt, richtig bekannt.
Also kannst du de facto in gewissen Bereichen, wenn du nicht über dein Genre hinausgehst, gar nicht berühmt werden. Also Beispiel, wenn du jetzt in einer Band wie HSB spielst, wirst du niemals berühmt werden können, wenn ihr nicht anfangt, Musik mit reinzubauen, die auch im Mainstream ankommt, sodass man sagen kann, okay, ihr spielt mal, was gibt's denn da, jetzt muss ich über Kanon nachdenken, ihr spielt mal irgendwo die Nationalhymne. Oder Eurovision Song Contest. Also ich weiß nicht, ob das Kanon ist noch, ob das eine Rolle spielt.
Ja, aber so eine Denkweise gibt es wirklich in der Musikindustrie. Aber ich denke, das ist falsch, wenn man das so auf die Musik reduziert. Ne? Also wir sind sicherlich, Heaven Shall Burn ist auf jeden Fall, ich kann jetzt nur, das soll jetzt nicht als totaler
Ego-Trip, wir können ja auch über was anderes reden.
Nee,
lass uns über was anderes
reden. Nee, aber es ist die Band, die ich einfach am besten kenne. Ne? Deshalb kann ich darüber reden. Also wir sind sicherlich bekannter als unsere Musik. Weil es einfach Leute gibt, die uns cool finden, weil wir einen Fußballclub sponsoren. Es gibt Leute, die finden uns cool, weil wir uns für Vegetarismus einsetzen. Es gibt Leute, die finden uns cool oder scheiße, weil wir gegen Rechtspopulismus auftreten und so weiter. Aber dadurch kennen die uns eben. Die haben vielleicht noch nie einen Song von uns gehört. Ne? Also diese Dimension zu durchschreiten. Deshalb glaube ich nicht, dass man musikalisch sich unbedingt öffnen muss und irgendwo ankommen muss. Man muss einfach auf mehreren Gebieten Relevanz entfalten. Ne? Ob das verschiedene Musikstile sind oder andere Facetten von einer Band, von einem Act oder von einer Person, das ist irgendwie unterschiedlich. Bei Metallica kannst du sicherlich sagen, okay, die haben irgendwann angefangen, radiotaugliche Balladen zu schreiben und sind deshalb im Allgemeinwissen der Menschen angekommen. Ne? Absolut. Aber was weiß ich, Wag wie Kernes oder so, der ist nicht zu gesteigerter Berühmtheit gelangt, weil er angefangen hat, andere Musik zu schreiben. Ne? Also an die Kirchenbrennprozesse oder irgendwas erinnert sich in Norwegen jeder Erwachsene, obwohl er noch nie im Leben was vom Burzum gehört hat, zum Beispiel. Ne? Also das ist
es muss sozusagen noch mehr drumherum, also es, die Figur oder eben die Figuren, je nachdem wie viele jetzt beteiligt sind, müssen sozusagen noch mehr Profil erhalten, dass sie in verschiedenen, was ist denn die Mehrzahl von Kanon? Kanonen? Dass sie in mehreren Kanonen drin sind, sozusagen. Kanons,
ich müsste es eigentlich wissen. Kanae ist eine Stadt, ne?
Kana. Nee, also
ich glaube Kanoniki. Google mal nach, bevor du lachst.
Dann bin ich für heute durch. Schön, jetzt gibt mir Google die Mehrzahl von Mehrzahl.
Sehr gut.
So. Die Kanons.
Ja, ja. Okay, das ist ja langweilig.
Nee, Moment. Also hier steht Plural 2. What the fuck ist Plural 2?
Ja, ich bin hier nicht der
Germanist. Ja, ich habe noch nie von einem Plural 2 gehört, ehrlich gesagt.
Also ich habe deutsche Grammatik erst im Lateinunterricht so halbwegs
also gelernt. Also im Plural 2 wäre es die Kanones.
Kanones.
Also ich weiß nicht, ob das aus dem Latein irgendwie übernommen ist oder irgendwas, aber kein Plan. Da will ich mich jetzt auch nicht mit auseinandersetzen. Ja.
Schreibt uns eine Mail und erleuchtet uns damit. Vielleicht hört ja irgendjemand, der sich damit wirklich auskennt. Bitte. Ja, wo waren wir
stehen? Also ich wollte dir gerade recht geben, dass das eine sehr, 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 sehr guter Einwurf war. Und du da definitiv recht hast, dass sich, ehe man etwas greifen und sich daran erinnern kann oder etwas als allgemeingültig etablieren kann, da mehr sein muss als nur eine Eigenschaft irgendwie. Na, also ich sag mal, ein Johnny Depp wäre auch nicht weltweit bekannt, wenn er einfach nur Schauspieler wäre. Ein Johnny Depp ist deswegen bekannt, weil er sich am Ende einfach nur noch selber spielt, weil jeder weiß, wie der Typ scheinbar drauf ist und was er verkörpert als Figur. Und genauso, ich gebe dir da absolut recht, ihr steht eben für eure politische Meinung und eure politische Meinung steht für euch. Und ihr seid da sozusagen auch der Bannerträger dessen irgendwie in der Szene gefühlt. So kann man bei mir vielleicht sagen, dass ich einfach der YouTube-Typ bin. Also erstmal der YouTube-Typ in der Metal-Szene und andersrum der Metal-Typ in der YouTube-Szene Deutschland so gefühlt.
Aber ist das irgendwie eine Frage, die dich beschäftigt, ob du bekannt bist und wie bekannt du bist?
Nee, ich finde das Thema aber wahnsinnig relevant, weil heutzutage gefühlt jeder bekannt werden möchte. Und durch die Möglichkeit auf Social Media...
Ja, dass es für die Leute interessant ist, ja gut, da geb ich dir absolut recht, natürlich, klar.
Und auf Social Media halt jeder auch versucht eben also nicht jeder, das ist natürlich jetzt völlig übertrieben, aber eine sehr große Menge von Menschen... vom Status des Konsumenten zum Produzenten überwechseln kann und will und das halt auch versucht und es so ultra viele Creator, wie man sie heutzutage nennt, ja da draußen gibt und auch ultra viele mit einer wahnsinnig großen Reichweite und die Frage ist, können diese hunderttausenden Creator pro Land eigentlich alle berühmt sein oder sind die überhaupt alle bekannt? Wo fängt das an? Wie funktioniert das eigentlich? Und inwieweit verändert das auch irgendwas in dir oder in der Gesellschaft? Also das Thema ist auf jeden Fall relevant, weil ich ja nun mal auf diesen ganzen vielen verschiedenen Plattformen mit den unterschiedlichsten Formen von selbsternannten Promis in Kontakt komme. Und gestern, ich denke, ich darf das ganz kurz zu Ende führen. Ich hatte gestern bitte. Ein Gespräch mit Jenny von Beyond the Black auf meinem Twitch-Account. Und das ist ja so eine Band, mega krass durch diese ganze Fernsehwerbung und so bekannt irgendwie. Also die war einfach überall. Die haben irgendwie Mucke für einen Boxkampf da live gespielt und so damals. Aber wenn man es mal runterbricht, die Menge an Zuschauern, die dabei gewesen sind, beziehungsweise die auch das Video im Vorfeld gesehen haben, war bei Hämatom deutlich größer. Und
also das würde mich nicht wundern, also ohne jetzt eine Qualitätsrangfolge darzustellen, aber das glaube ich auf jeden Fall, weil Hämatom einfach eine organisch gewachsene Fanbase hat. Ne? Und Beyond the Black, ich weiß nicht, ob ich da Unrecht tue oder so, aber auf mich als Außenbetrachter immer eher so den Eindruck einer Retorten-Casting-Band gehabt.
Wenn du jetzt auf Spotify beispielsweise die Zahlen vergleichst, da sind die von den monatlichen Hörern, sind die gleich auf. Das kann man sagen. Und das, deswegen fand ich das einfach so faszinierend, wie unterschiedlich das läuft. Mhm. Ich kenne selbstverständlich beide Bands auch seit Jahren, aber in meiner Wahrnehmung war Beyond the Black einfach größer, weil sie so in diesem richtigen Leben passiert sind, also so außerhalb der Szene auch passiert sind.
Ja, ja,
und am Ende zeigt sich, dass eigentlich dieses Fundament in der Szene scheinbar viel effektiver funktioniert als diese scheinbare Berühmtheit durch den Fernseh, wie auch immer, gearteten Fame. Und deswegen bin ich jetzt einfach seit gestern Abend so am Grübeln, was das eigentlich alles bedeutet. Weißt du? Und deswegen bin ich jetzt auf die Idee gekommen, dich da mit dem Thema zu überfahren.
Also nee, ich glaube, du musst da auch noch mal differenzieren, ne? Also, dass viel mehr Leute Beyond the Black kennen oder so, das glaube ich vielleicht, ne? Aber allein das Kennen und Wissen löst ja nicht aus, dass sich da jemand für irgendwas besonders interessiert, ne? Vielleicht finden viele die Jenny süß, ist ja auch ein hübsches Mädchen und sehr sympathisch oder irgendwie sowas, ne? Aber interessiert sich für die Musik gar nicht irgendwie, ne? Und trotzdem, wenn jemand ein knallharter Hämatom-Fan ist, der klickt da jedes Video, was es irgendwie gibt. Also dieses, wie soll man sagen, bei einer Kiss-Army, bei Kiss-Fans würde man sagen, diese Armee, die man losschicken kann, irgendwie, die wirklich als Fans für die Band brennen, sich bekennen und auch Handlungen folgen lassen. Das ist nochmal was komplett anderes. Für die ist die Band ja nicht bekannt oder berühmt. Ne? Also in dem Sinne ist bekannt und berühmt sein, wie weit musst du gehen, um jemanden zu finden, der das gerade so davon schon mal noch was gehört hat. Ne? Da wirst du sicherlich bei einer repräsentativen Umfrage auf der Straße sicherlich mehr Leute finden, die den Beyond the Black oder Jennifer was sagen. Aber
das bringt dir ja im Endeffekt
als bei
nichts.
Hämatom.
Das bringt dir ja im Endeffekt nichts,
das,
oder?
Das ist genau der Unterschied. Also das merke ich mit HSB auch ganz oft. Also wir verkaufen auch mehr Schallplatten als viele Leute, deren Gesicht man aus dem Fernsehen jeden Tag kennt, ne? Oder die einen Haufen Follower bei Facebook oder irgendwie haben, weil es kostet ja nichts, ein Like zu klicken, aber es kostet was, eine CD zu kaufen. Mhm. Ne? Und das ist auch eben was, diese Schlagkraft, den Unterschied, den man in diesem Chart-Battle mit Pietro Lombardi zusammen gesehen hat. Ne? Also der hat vielleicht viele Leute, die sich für ihn interessieren, aber Leute, die für ihn einstehen, da sind wir von Zahlen vielleicht schon wieder viel, viel näher zusammen, als jetzt die Instagram-Accounts vielleicht an Followern preisgeben würden. Ne? Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist in der Musikindustrie auch eine absolute Binsenweisheit, die jeder kennt. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, als da rauskam, ja, in eurer Chartwoche ist eigentlich bei jeder Platte so, veröffentlicht der und der Schlagertyp oder irgendwas, und dann sagen ganz, ganz viele Leute von Plattenfirmen immer, ja, aber er verkauft doch keine Platten oder keine Boxen oder irgendwas und ihr habt doch viel mehr treue Fans, die Geld für euch ausgeben und so weiter, macht euch da keine Gedanken. Also das hört man ganz oft. Also da würde ich nochmal so eine Zwischenebene einziehen bei berühmt und bekannt sein. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Also muss Berühmtheit jetzt nicht wirklich de facto bedeuten, dass man besser dran ist als jemand, der einfach nur bekannt ist. Nicht zwangsläufig.
Also das, wenn man es jetzt negativ konnotieren will und runterziehen will, dieses Bekanntsein hat vielleicht nichts damit zu tun, ob man es monetarisieren kann. Das ist richtig. Natürlich, wenn man eine hohe Followerzahl auf Instagram hat, dann kann ich dafür einen Haufen mehr Geld verlangen, als wenn ich wenig Follower habe. Aber die Leute, die dafür Geld ausgeben, die messen ja auch, welchen Effekt hat
sagen,
das gehabt und welchen
sagen.
Effekt hat das nicht gehabt. Und in einer zweiten Kampagne oder so wird man dann vielleicht nicht mehr so viel Geld geboten bekommen. Also so dieses wirkliche Fans haben. Ne? Vielleicht will man reden von Leuten, die einen kennen und Anhänger haben. Vielleicht ist das der richtige Unterschied. Wirkliche Anhänger zu haben, das ist das, was jemanden die ökonomische Grundlage ja. gibt, mit seiner Berühmtheit oder Bekanntheit Geld zu verdienen. Ja,
also, die, ne?
Also sonst kann ich mir auch Follower
das ist
kaufen.
Ja, das ist ja auch für jedes Unternehmen absolut essentiell. Du brauchst einfach deine Stammkunden, in dem Sinne ja deine Fanbase, die Leute, die sogenannte Superfans sind, die definitiv jedes Produkt, das du hast, kaufen werden. Und da kannst du mit einer sehr geringen Anzahl kommst du schon über die Runden. Und das sind die, um die es auch am Ende geht. Das sind die.
Ja, und das ist in der Wirtschaft genau das Gleiche. Ne? Auch hier gerade in Mitteldeutschland gibt es Firmen, die sind auf irgendeinem Spezialgebiet Vakuumpumpen oder irgendwelche Speziallacke oder so, sind die Weltmarktführer. Ja. Ne? Und du hast noch nie was von denen gehört. Und trotzdem machen die riesengroße Drehzahlen, weil sie eben die einzigen sind, die genau das bieten und sind auf ihrem Gebiet da und sind da Stars auf ihrer Messe irgendwie, von der du noch nie was gehört hast. Ne? Und so gibt es ganz viele Paralleluniversen, die völlig nebeneinander existieren. Mhm. Ne? Also was weiß ich, wenn du die Mittelalterszene nimmst, frag mal jemanden normalen, ob er Corvus Corax kennt oder so. Jemand, der damit was zu tun hat, der weiß, was die Band geleistet hat, wo sie herkommt und wer da zuerst unterwegs war oder so. Jemand Normales hat von der Band wahrscheinlich noch nie was gehört. Ne? Also da gibt es, das muss man dann schon so sehen. Ja.
Jetzt mal andersrum gedacht, wir hatten vorhin sind wir so spontan auf Matt Heafy gekommen und der ja, glaube ich, einer der, das haben wir beide schon festgestellt, einer der sympathischsten, bodenständigsten, arbeitsamsten, erfolgreichsten Menschen dieser weltweiten Metal-Szene gerade ist.
Ja.
Und ja, mittlerweile nicht nur durch seine Musik Aufsehen erregt, sondern eben auch auf Twitch ein Monster an Reichweite geworden ist, auf Instagram riesengroß geworden ist. Inwieweit denkst du, dass das Profil eines Promis, also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, ob er ein Promi ist oder nicht, wenn du zwischen den beiden Bühnen in Wacken stehst und für dich eine Feuershow gemacht wird als Highlight des Jahres, dann kann man, glaube ich, sagen, dass du ein Promi bist. Inwieweit kann das vielleicht auch eine Transformation dieser Persönlichkeit verändern? Also kann es, also ich denke, wenn ich mir das so anschaue, dass er an sich jetzt schon größer ist als Trivium selbst und dass er sich auch irgendwann davon loslösen wird, in der reinen Öffentlichkeitswahrnehmung.
Also so wie ich ihn kenne, also die...
Also nicht, dass er das die will in dem Sinne. Also
bedeutet ihm genau, sein Leben.
Genau. Ne?
Also es wird... Ich bin mir fast sicher, solange es Matt geben wird, solange wird es auch Trivium geben. Ne? Also das würde mich sehr, sehr, sehr wundern, wenn man, aber man weiß es nie. Ne? Man weiß es nie, was passiert.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass er das nicht auch wirklich mit vollem Herzen so meint und so weiterhin macht. Ich meine nur, nicht, dass es dann so ist wie bei kann man nicht vergleichen. Aber Ozzy beispielsweise, der alleine kommerziell mehr Erfolg hatte als Black Sabbath, weil er eben Ozzy ist.
Oder 50 Seconds to Mars,
ja.
Ne, wo eigentlich fast, fast die Band bekannt wurde wegen des Schauspielers, aber der Schauspieler eigentlich objektiv hinter der Leistung der Band weit zurückbleibt. Ja. Ne? Ja, natürlich. Also ich denke, wir leben in einer Zeit, in der man das wahrscheinlich gar nicht so scharf trennen kann. Ne? Und ich weiß nicht, also nächstes Mal werde ich Matt vielleicht mal mal fragen, ob er das eher so projektmäßig alles sieht in seinem Leben oder ob das alles, aber ich denke, er sieht da ja, wie will man das bezeichnen? Also früher hat, weiß ich nicht, im Verwaltungsdeutsch gab es da mal diesen Begriff der Ich-AG, ne? Dass man quasi an allen Fronten unterwegs ist und da irgendwo sein Geld und seine Inspiration herbekommt und
seine Möglichkeiten auch auslotet. Klar.
Ja, und ich würde ihn so als Ich-AG bezeichnen. Und das ist einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ, der, also ein Typ wie ein Amerikaner lieben, ne? So diese geborenen Siegertypen, die, was sie anfassen, sympathisch ist, ihm Aufmerksamkeit bringt und dann irgendwie klappen wird. Und trotzdem bin ich mir absolut sicher, dass auch hinter dem Erfolg, den Matt hat, ganz, ganz viele Misserfolge stehen, von denen nur er weiß. Ne? Und anders kann ja Erfolg gar nicht funktionieren. Und trotzdem ist es total beeindruckend. Aber ich denke nicht, dass er das so für sich trennt, dass er da irgendwann mal die Band so hinter sich lässt, dass es nur noch ein Appendix seiner Persönlichkeit, seiner Öffentlichkeitsfigur sein wird. Das denke ich nicht. Also ist schwierig. Also es gibt so Leute wie hieß sie mal, Maria oder die Roxette-Sängerin, die war zum Beispiel in Schweden, für Roxette kannte man die da gar nicht so sehr. Mhm. Ne? Die war eine eigenständig bekannte Sängerin und im Rest der Welt ist sie eher als die Sängerin von Roxette bekannt gewesen. Also so ein Beispiel, was mir da einfällt. Aber Matt ist natürlich an viel, viel breiteren Fronten unterwegs. Klar, aber wahrscheinlich gibt es in der Gamer-Szene oder so Leute, die noch nie mehr leben, was von Trivium gehört haben. Das kann schon sein.
Also bis jetzt, wo er auf Twitch so erfolgreich ist, kann sich das ja auch krass verändern dahingehend. Also es kann ja auch wieder einen wahnsinnigen Boost für die Band bedeutet haben und weiterhin bedeuten, seitdem er da so krass aktiv ist, ne?
Ja, ja, klar, aber es ist auch oft gar nicht so schwer zwischen diesen zwischen diesen Paralleluniversen Tunnel zu bohren. Ne? Hast du auch gehört, was Sushi erzählt hat mit dem Fame ihres Drummers und so? Das ist der Band jetzt merklich gar nicht so zugute gekommen. Ne? Es hat sicherlich nicht geschadet, aber ist jetzt nicht so, dass die Band deswegen extra nochmal durch die Decke gegangen ist. Ne? Und ähnlich ist es, weiß ich nicht, worüber hast du dich mit Jennifer unterhalten? Vielleicht ist das bei Beyond the Black ja auch so ähnlich.
Ja, das war tatsächlich...
Dass das Interesse an ihrer Person die Band gar nicht so sehr hochgezogen hat.
Das war tatsächlich auch so ein bisschen das Thema, weil natürlich auch diese Besetzungswechsel-Thematik da auch, glaube ich, viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Und im Endeffekt sind sie jetzt an dem Punkt, wo sich dieses ganze Thema gelegt hat und wo sie jetzt wirklich mit Leistung überzeugen müssen. Und sie haben es aber so wahrgenommen, also sie hat so wahrgenommen, dass das Auftreten wie beispielsweise bei Sing My Song, dass das schon ganz viel gebracht hat, so als Botschafter für diese Musik. Also das ist dann für Menschen, die mit der Musik ursprünglich eigentlich nichts zu tun hatten, vielleicht auch so ein Einstieg. Vielleicht war das bei Lordi genauso, bei diesem Eurovision Song Contest Sieg, dass da einfach wahnsinnig viele auf diese Band gekommen sind. Ich denke mal, das hat denen wahnsinnig viel gebracht. Weil, also musikalisch muss man sagen, ist das jetzt nichts Besonderes. Aber eben durch diese ganze Performance und eben dieser sehr prominente Platz, den sie da erreicht haben, das hat denen eine Berühmtheit gegeben, mit der ihre eigentliche Leistung nicht mithalten kann, meines Erachtens. Und ich glaube, das sieht man auch an ihrer eigenen Präsenz, wenn man sich so Social Media und so weiter anschaut. Ich weiß, ich kenne jetzt ihre Verkaufszahlen nicht, aber da ist eben auch wieder das Ding da, die haben halt nicht so eine vergleichbar massive Fanbase wie andere Bands, die so bekannt sind wie sie. Und deswegen haben die zum Beispiel auch nur beschissene Slots auf Metal-Festivals.
Ja, also das ist natürlich dann, wenn man sich innerhalb einer Subkultur bewegt, können die Veranstalter und so das dann natürlich auch ganz gut einschätzen, ne? Was das Publikum des Festivals irgendwie will. Deshalb ist dann eine Band, die dann eher von Major-Labeln oder so, in, ich weiß es jetzt gar nicht bei Beyond the Black, aber jetzt nur ganz allgemein gesprochen, von Major-Labeln so ins Schaufenster gestellt wird, bei irgendwelchen Mainstream-Festivals sicherlich besser positioniert als bei einem Spaten-Festival, wo jeder weiß, wie das mit dem richtig wirklichen Following ausschaut. Mhm. Ja, das kann schon sein. Also nehm ich so wahr.
Ich finde, wir sind jetzt irgendwie, was Berühmtheit angeht, an so einem seltsamen Punkt angekommen. Also, auf der einen Seite ist das schon schwierig zu definieren und meines Erachtens noch viel schwieriger einzuschätzen, ob diese Berühmtheit per se überhaupt was bringt oder wie, also. Klar, wir haben jetzt geklärt, dass es eine Vielschichtigkeit sein muss und dass man in möglichst verschiedenen Kanons irgendwie eine Rolle spielt und sozusagen sein Profil da aufbaut. Aber dass das nicht unbedingt heißt, dass man am Ende besser dasteht als vorher.
Da müssen wir erstmal definieren, was soll es denn bringen, wenn du sagst, dass es nicht so viel bringt. Was soll es denn bringen? Reich zu werden? Befriedigt
zu
sein?
Das ist die Frage, was man will, glaube ich. Also wenn man wirklich so ein tiefes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat, dann bringt das sicherlich was. Aber also ich glaube, du kannst das genauso einschätzen wie ich. Also vielleicht ist das für dich anders als für mich. Mir bringt das null. Und ich finde es eigentlich eher unangenehm. Und deswegen fände ich es noch viel schlimmer, wenn die Aufmerksamkeit, wenn ich wirkliche Aufmerksamkeit hätte, ja, außerhalb der Szene und außerhalb dessen, wo ich mich bewege. Wenn jetzt zum Beispiel das wäre wie bei Pietro Lombardi, dass immer, wenn er einen Furz lässt, die Bild darüber schreibt. Oder ganz, ganz lustig, ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt hier, weil wir David Friedrich vorhin erwähnt hatten. RTL mit einem Bericht darüber, dass er jetzt fett geworden ist. Ja,
David Friedrich.
Der Schlagzeuger von Eskimo.
Ach so, okay, ich wusste nicht,
ja,
dass da David
genau, Friedrich genau. Ist. Der hat RTL geschrieben, ja, bei Bachelorette hat er mit seinen krassen Muskeln auf sie aufmerksam gemacht, jetzt wiegt er 100 Kilo. Ja, fett geworden. Okay. Ja, also was bringt dir das, diese Form von Berühmtheit? Das bringt dich ja nicht voran.
Nee, diese Form bringt nur den anderen was. Ne? Du hast dann natürlich auch einen Haufen Parasiten im Pelz, ja. die sich an deiner Berühmtheit, die das eben monetarisieren. Ne? Also du hast im Prinzip dann, also von solchen Schlagzeilen zumindest nichts. Ne? Das ist klar. Aber
habt ihr denn auch schon Parasiten im Pelz?
Also nicht, dass ich das so wahrnehmen würde. Nee. Man merkt, dass man mit gesteigerter Bekanntheit eine gewisse Verantwortung hat. Ne? Und die nimmt man auch wahr, nimmt man auch Organisationen gegenüber wahr und so. Aber das fühlt sich null parasitär an oder irgendwie sowas. Das hat man dann eher als Aufgabe, die da mitschwingt oder als Sendung, wenn man das vielleicht so bezeichnen will, so hochtrabend. Aber das fühlt sich da nicht wie Parasiten an. Und deshalb ist es die Berühmtheit, in Anführungsstrichen, die wir haben in unserem kleinen Genre, in unserem Mikrokosmos, die ist eine sehr, sehr angenehme. Ne? Weil das eben alles nicht so groß ist. Wenn ich fett werde oder unser Drummer fett wird oder unser Sänger, da interessiert das keine Boulevardmedien. Und das ist total angenehm. Ja. Und also das ist wirklich angenehm, mehr Platten als Leute zu verkaufen, die ihr Gesicht jeden Tag im Fernsehen haben und trotzdem nicht auf der Straße unangenehm angequatscht zu werden von irgendwie Leuten, von denen man nicht angequatscht werden
will. Ja, ich finde, das ist ein geiles Schlusswort an diese Debatte, die ja sehr, sehr indefinit ist, sag ich mal, und infinit ist irgendwo auch. Find ich wahnsinnig spannend, dass wir an diesem Punkt gekommen sind. Schön, dass ihr einfach dieses Privileg, möchte ich es nennen, genießen könnt. Weil ich finde, das ist es. Das ist einfach eine tolle Perspektive und eine tolle Position, die ihr euch da erarbeitet habt über die letzten Jahrzehnte. Und ich hoffe einfach mal, dass das noch lange genug so genießbar ist. Wie ist denn das jetzt so als letzte Frage zum Epilog sozusagen? Die Vorstellung, dass das irgendwann weg ist. Also diese Potenz der Band, sage ich jetzt mal.
Also das fühlt sich für uns nicht so schlimm an, weil das eben, wie gesagt, eine Bekanntheit ist, die sich nicht auf unseren Alltag auswirkt.
Aber zu wissen, also wenn man sagt, ich glaube, da kann man ja fast immer davon ausgehen, dass man irgendwann eben abgelöst wird von den Jungen, dass man dann irgendwann unter ferner Liefen spielt. Und es gibt ja genug Bands, die dann nicht aufhören können. An dem Punkt, wo man, das habt ihr ja glücklicherweise nicht, diese Situation, dass ihr weitermachen müsst, aber Bands, die dann irgendwo unter ferner Liefen auftreten, die früher mal ein großes Ding waren, Saxon beispielsweise, fällt mir jetzt spontan ein.
Also ich habe Saxon immer nur auf dem Level erlebt, wie ich sie jetzt kenne. Ne? Das ist natürlich, klar gibt es einen Haufen, in Anführungsstrichen, gefallene Helden, die dann immer, aber da habe ich als Band schon auch einen riesen Respekt davor. Also es kommt immer drauf an, wie eine Band das macht. Ne? Es gibt ja auch diese Rockstars, die man Backstage erlebt, irgendwie, die überhaupt nicht merken, dass sie eigentlich nur noch im Mülleimer stehen und denken, sie sind immer noch die ganz große Nummer und führen sich so auf und haben irgendwie aus den 80ern nie den Weg in die Realität zurückgefunden. Aber dann gibt es Bands, also zu denen würde ich zum Beispiel Saxon auch zählen, die gehen auf der Bühne, geben trotzdem immer noch alles, weil sie das einfach geil finden, obwohl sie nur noch vielleicht ein Zehntel der Kohle verdienen, die sie in den 80ern verdient haben. Und das nötigt mir dann schon wieder einen Haufen Respekt an, wenn eine Band immer noch da ist, obwohl sie, weiß ich nicht, mit einem Bürojob vielleicht mehr Geld verdienen könnten oder so. Ne? Also jetzt nicht auf Saxon bezogen, das weiß ich nicht, aber verstehst, was ich meine.
Also würde da Heavenshell Burn auch weitermachen?
Habe ich eher Respekt davor. Also wenn das bodenständige Leute sind, die da immer noch alles geben und wo auch immer noch ein Interesse da ist von den Leuten, aber was eben nicht mehr so groß ist oder irgendwie, dann hat das für mich immer noch seine Berechtigung und nötigt mir großen Respekt ab, wenn sie immer noch das machen, was sie lieben, ohne zur eigenen Karikatur zu werden. Ne? Das ist dann natürlich klar. Also wenn jetzt eine Boygroup eine Reunion macht und da müssen 50-Jährige als Teenie-Schwarm noch auf der Bühne rumhüpfen oder irgendwie, das hat dann irgendwie wie nichts mehr von dem alten Charme oder so. Aber also ich denke, ich kann mir immer noch eine Saxon-Show anschauen und verstehen, warum die Leute das in den 80ern so geil fanden.
Das ist noch nicht mehr Charme als Charme.
Nein. Aber die Grenze darf natürlich nicht überschritten werden. Ne? Klar, also ich kann mich daran erinnern von so einer Hardcore-Band, Cro-Max. Der Harley Flanagan hatte eine Zeit lang so ein Solo-Projekt und hat da irgendwie vor 10 Leuten beim Full Force im Zelt gespielt irgendwie und hat da den Agro-Hardcore-Rockstar raushängen lassen. Das war eine ganz krude Mischung aus beeindruckt sein und peinlich sein. Ne? Und dass man dann so zur Karikatur seiner selbst wird, so darf es eben nicht sein. Ne? Obwohl ich riesen Harley Flanagan-Fan bin. Bin immer Team Flanagan gewesen im Cro-Max-Streit, also für Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Mhm.
Ja. Gut, also ich glaube, wir haben da auch eine schöne Zukunftsperspektive für Heavenshell Burn entwickelt.
Ja, also wir werden in irgendeiner Form immer Musik machen, ob das in einem besetzten Haus oder nur im Proberaum ist oder weiter auf den Mainstages oder so, das kommt drauf an. Also ich hoffe, dass es da ehrliche Leute um uns drumherum gibt, die uns den Wink geben und sagen, wenn es peinlich wird. Weil ich bin mir nicht sicher, ob man das selber immer noch merkt.
Das kann sein.
Es gibt schon immer noch eine Restblase von Gott sei Dank, von ganz, ganz, ganz treuen Fans, die da immer noch um einen rum sein werden und auf die man sich dann vielleicht nur konzentriert und nur das sehen will. Ne? Ich weiß nicht, wie hoch der Realitätsverlust ist, wenn die Realität bitter wird und nicht mehr schön ist. Das weiß ich nicht.
Man muss einfach versuchen, bevor es vorbei ist, zu einer Sekte zu werden.
Okay, wie kommst du jetzt da?
Burn-Sekte. Nee, weil du gerade so von dieser Blase gesprochen hast und von den letzten treuen Fans. Und ich meine, wenn man schon immer noch dabei ist, wenn sich die ehemalige Lieblingsband nur noch peinlich auf einer Bühne gestalten kann, dann kann man da bestimmt auch eine Sekte draus machen.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also jetzt lass uns mal aufhören, heute so viel mit. Blödsinn hier noch hinten dran zu hängen. Ich glaube, die Leute haben auch gar keinen Bock mehr. wir versprechen hoch und heilig, dass wir in der nächsten Folge uns definitiv mal euren E-Mails widmen werden. Zartwiegruppstahl@gmx.de heißt weiterhin die E-Mail-Adresse. Ansonsten schreibt uns gerne bei
Instagram. Ja, ich habe hier noch ein paar E-Mail-Leichen, also wirklich von vor einigen Wochen und Monaten gefunden. Ne? Die müssen wir dann wirklich unbedingt mal abfrühstücken.
Das machen wir dann definitiv endlich mal irgendwie. Also es ist ja eigentlich schon peinlich, aber ich garantiere euch, wir versuchen es jedes Mal und es klappt nie. Also wir sind wirklich eigentlich, wir wollen gerne mit euch kommunizieren.
Ja.
Danke für deine Zeit, Mike.
Alles klar, ich danke dir. Ciao.
Tschüss.